Im Predigtext finden wir im Lukas Kapitel 6. Davor wird uns berichtet, wie Jesus zu der Volksmenge spricht, die dabei sind, seine Jünger, und das sind nicht nur die 12 Apostel, sondern eine Menge. Und Jesus spricht zu ihnen die Seligpreisungen. Zwar in gekürzter Form gegenüber Matthäus. Und am Ende, nach den Seligpreisungen, kommt ein Weheruf oder Weherufe. Wehe an die Reichen, wehe an die Selbstgerechten, wehe an die, die an Hungernden vorbeigehen. Wehe an die, die von den Leuten sich gefallen lassen, gut zu reden. Denn, so sagt es Jesus, auch für die falschen Propheten haben die anderen gut geredet und damit gut geredet für das Falsche. Und danach beginnt dann der Abschnitt, der heute zum Predigtext dient. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf deine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweige auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. MacDonald schreibt zu Anfang dieses Abschnittes: Gott gibt uns eine Waffe aus seinem Waffenarsenal. Eine Waffe, die die Welt überwindet. Und was ist das, was Jesus sagt? Jesus sagt zu denen, die zuhören, das ist schon erstmal noch wichtig. Also waren schon auch viele dabei, die einfach nur gehört haben, aber nicht zugehört haben, die es nicht angenommen haben. Aber dann sagt Jesus, liebt. Und damit spricht Jesus eine Sache an, die wirklich problematisch für uns Menschen sein kann. Wenn wir sie nach unserer Weise betrachten und uns danach richten wollen. Aber wenn Jesus von der Liebe spricht, spricht er nicht von dem Gefühl, das wir Menschen haben, sondern wenn Jesus von Liebe spricht, spricht er immer von der göttlichen Liebe. Und diese göttliche Liebe können wir uns weder erkaufen, noch können wir sie erlernen, noch können wir mit eigenen Mitteln sagen, jetzt trainieren wir aber und üben, dass wir endlich mal lieben, richtig lieben können, so wie Jesus das hier sagt. Nein, das gelingt uns nicht. Wir können Gottes Gabe nicht erwerben, nicht erkaufen. Wir können sie uns nur schenken lassen. Und diese Liebe erkennt auch nur der, der wirklich von Christus her neugeboren ist, der die Gabe des Geistes hat. Denn ohne die Gabe des Geistes sind wir gar nicht in der Lage zu wissen, was die göttliche Liebe ist. Als ich den Abschnitt gelesen habe, fiel mir auch gleich der 1. Korinther 13 ein. Kennen wir alle das hohe Lied der Liebe? Wenn ich alles tun könnte und hätte die Liebe nicht, wäre alles umsonst. Die Liebe, die bläht sich nicht auf, sie freut sich nicht über das Ungerechte, freut sich nicht an der Unwahrheit. Sie ist eine Liebe, die alles trägt, die alles duldet. Wer könnte das von sich aus sagen? Ich nicht. Ich persönlich bin in meiner Natur nicht dazu in der Lage, das so zu tun. Aber dann, wenn wir mit dem Gottesgeist erfüllt sind, dann verstehen wir auch, was Gottes Liebe bedeutet. Diese Liebe ist in Jesus Christus geoffenbart, der sich für uns dahingegeben hat und der für uns am Kreuz gestorben ist. Und wenn er hier so einige Dinge aufzählt, die aus der Liebe herauswachsen, dann weiß er genau, wovon er spricht. Denn genau das hat er gelebt. Er hat sich verspotten lassen, ohne zu antworten, ohne mit Spott zu antworten. Er hat sich schlagen lassen, ohne wieder zu schlagen. Er hat geduldig den Spott und Hohn vor dem hohen Gericht ertragen, hat sich für uns ans Kreuz schlagen lassen und alles aus der Liebe heraus. Und er hat nicht nur das getan, was wir so wissen und uns in der Schrift bekannt ist, sondern er hat viel mehr dahin gegeben noch. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er, der in der göttlichen Herrlichkeit war, hielt es nicht wie einen Raub fest, sondern ließ all das hinter sich und hat nicht nur das, was die Menschen ihm genommen haben, sondern er hat noch dazugegeben. Mir fiel dabei auch und fällt immer wieder bei solchen Dingen Jesu Wort am Kreuz zu dem Schächer, der sagt, erstmal zu seinem Kumpel, der mit ihm da gekreuzigt war, wir verdienen, was wir oder wofür wir schuldig geworden sind, was unsere Taten wert sind. Aber dieser hat nichts Ungerechtes getan. Er bekennt seine Sünde und bittet Jesus, gedenke an mich. Und Jesus kann an dieser Stunde noch sagen, ich gebe dir das ewige Leben. Du wirst mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Jesus sagt nicht, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein, sondern Jesus sagt, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt also bei der Aussage Jesu keinen Verzug. Wenn Jesus etwas sagt, dann geschieht es auch. Und in Jesus sehen und erleben wir die göttliche Liebe. Und dann vergleicht Jesus mit dieser göttlichen Liebe die menschliche Liebe. Was tut ihr denn Besonderes, wenn ihr mit denen gütig und freundlich seid, die euch gütig und freundlich begegnen. Was tut ihr denn Besonderes, wenn ihr denen helft, die euch helfen? Was tut ihr Besonderes, wenn ihr denen gebt, wo ihr genau wisst, die geben euch wieder? Oder wenn ihr die einladet, steht hier zwar nicht so, aber wo ihr wisst, bei der nächsten Feier sind wir auch wieder dabei. Also, und Jesus sagt, das alles tun die Weltmenschen die Sünde auch. Das ist ganz normal. Aber es ist eben nicht normal, dass einer für Schimpfe mit guter Rede antwortet. Es ist nicht normal, wenn einer auf Verleumdung eben nicht wieder verleumdet. Es ist nicht normal, wenn wir Menschen uns gegenseitig Schmerzen zufügen und es uns einfach gefallen lassen und sagen, naja, wenn es dir gefällt, dann schlag doch nochmal zu. McDonald schreibt in diesem einen Satz, der ist mir ja wirklich aufgefallen, an sowas hätte ich noch nie gedacht. Auch ein Mörder kann seine Kinder lieben. Und auch diese Liebe ist keine göttliche Liebe, sondern das, was Jesus hier sagt, und wenn das passiert, und das ist auch eine Aussage, die ich bei McDonald gelesen habe, wenn wir das so praktizieren können, vielleicht das ein und das andere Mal, ich will gar nicht mal sagen, dass uns das und dass mir das immer gelingen würde, aber wenn wir das ein und andere Mal wirklich praktizieren könnten und können, dann spüren wir, dass plötzlich unser Gegenüber unsicher wird. Wenn dich jemand beschimpft und du ihm freundlich antwortest, wenn dich jemand schlecht macht fürs Vaterland und du ihm sagst, du bist aber doch noch ein guter Mensch. Wenn wir so reagieren können, wie Jesus das hier sagt, dann wird unser Gegenüber völlig verwirrt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann auch zu einer Befriedung führt, dass der Streit dann aufhört und dass wir dann auch wieder miteinander gut auskommen können. Ja, die Liebe Gottes ist etwas, was uns Menschen Not tut, was wir brauchen, um in dieser Welt wirklich Zeugen zu sein. Ich habe auch den Satz gelesen, die wahre göttliche Liebe ist das reine Christentum. Ich weiß nicht, ob ihr den Zusammenhang jetzt versteht, aber wenn wir in dieser göttlichen Liebe leben, dann leben wir Christentum, ohne dass wir es wortwörtlich sagen. Dann wird man fragen, wie kannst du so etwas tun? Nun, in unserer Jugendzeit gab es diesen Spruch, rede nur, wenn man dich fragt. Aber lebe so, dass man dich fragt. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch so biblisch belegbar ist, denn wir sollen Gottes Wort ja sagen zur Zeit und zur Unzeit, also auch da, wo man uns nicht fragt. Aber es ist schon eine wichtige Aussage, dass unser Leben ein Zeugnis ist von dem, was wir leben oder was wir sein wollen und was wir auch bekennen zu sein. Und darum stellt Jesus diese beiden Dinge, die göttliche und die menschliche Liebe, so nebeneinander und gegeneinander. Und weil das so ist, sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Barmherzig ist, dass Gott uns in seiner Güte, in seiner Gnade ansieht und uns nicht in unserer Schuld, unserer eigen erwählten Schuld zugrunde kommen lässt, sondern dass er ein Herz voller Erbarmen hat. Das ist Barmherzigkeit. Gottes Herz ist voller Erbarmen für uns Menschen. Darum, wiederhole, ist Christus für uns auf diese Erde gekommen. Weil Gott uns liebt, weil er ein Herz voller Erbarmen für uns hat und weil er nicht will, dass irgendeiner verloren wird, sondern Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist biblische Aussage und daran dürfen wir uns festhalten. Gott ist der, der uns in Liebe und Barmherzigkeit begegnet. Dann gibt es noch so einige ermahnenden Hinweise für uns. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Richten ist eine Sache, die in dieser Welt eben notwendig ist. Dafür gibt es Gerichte, dass Menschen, die Böses tun, rauben, morden, Ehebruch wird ja heute schon gar nicht mehr bestraft, aber sexuelle Gewalt und all das, was ein Bösen da ist, muss natürlich auch gerichtet werden und es muss ein normales, gerechtes Urteil gesprochen werden. Wenn es aber um unser Leben geht und das Leben auch in der Gemeinde und in unserem Umfeld und wir da aufgefordert werden, nicht zu richten, dann gibt es Situationen, ich spreche das jetzt aus meiner Erfahrung, dann gibt es Situationen, wo es uns gar nicht schwerfällt, nicht zu richten. Dann ist es kein Problem, unseren Nächsten in unserem Umfeld, unseren Bruder, unsere Schwester in der Gemeinde so anzunehmen, wie sie sind. Und dann die Fehler nicht gutheißen, aber nicht gleich zu richten. Der ist für das höllische Feuer bestimmt, oder die. Es geht so schnell über unsere Lippen, wenn Menschen uns wirklich querlegen, dass wir dann nicht richten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir eventuell auch beurteilen müssen, nicht verurteilen, das steht uns nicht zu. Das letzte Urteil wird Gott sprechen. Und verurteilen bedeutet immer einen festen Gerichtsbeschluss fassen und sagen, der ist schuldig. Das ist allein Gottes Sache. Und ich wiederhole mich auch immer wieder mal gern, gerade wenn ich bei Beerdigung bin von Menschen, die nicht irgendwie Gemeindemitglieder waren, sondern die irgendwo zum Freundeskreis gehört haben. Ich bin ja mehrere Male schon in Langtrechow gebeten worden zu beerdigen. Es ist nicht unsere Aufgabe, dann zu sagen, der Mensch hat ein gottloses Leben geführt und ist damit verurteilt. Ich weiß nicht, was in den letzten Stunden seines Lebens passiert ist, denn ich war nicht dabei. Und ich weiß nicht, ob der Mensch, der in seinem ganzen Leben vielleicht nie etwas von Gottes Wort gehört hat oder der mit Gottes Wort aufgewachsen ist, aber es abgelehnt hat, ob der in der letzten Stunde nicht doch noch irgendwie diese Bitte ausgesprochen, Herr, denke an mich, mein Leben ist verloren, ich bin ein Sünder. Ich kann so einen Menschen nicht verurteilen, das steht mir nicht zu. Und dennoch sind wir auch aufgefordert, zu beurteilen. In unserem eigenen Leben, die Sünde, die Schuld, die wir auf uns geladen haben, da müssen wir uns schon wirklich vor Gott prüfen und uns selbst von Gott Gnade und Weisheit schenken lassen, dass wir auch da uns immer wieder ihm nahen und um Vergebung bitten. Aber auch in der Gemeinde gibt es Dinge, die wir beurteilen müssen. Wir kennen ja alle die Geschichte unserer Gemeinde, wie auch so manche Dinge versucht worden sind, in die Gemeinde hineinzutragen, die nicht gut waren und gut sind. Und MacDonald schreibt dazu, wenn wir dem gleichgültig gegenüber sind, kann es uns ganz schnell passieren, dass wir das tun, was Paulus schreibt, zieht nicht am fremden Joch. Dass wir uns irgendwelchen falschen Lehren, irgendwelchen Irrtümern hingeben. Wir haben anhand des Wortes Gottes zu prüfen, was gut und richtig ist. Und anhand des Wortes Gottes haben wir auch zu beurteilen. Den anderen zu verurteilen, das ist nicht unsere Sache, das ist Gottes Sache. Aber wir haben uns zu prüfen und anhand des Wortes Gottes auch das Verhalten und die Rede des anderen zu prüfen, ob es gut ist und schriftgemäß. Aber niemals haben wir das Recht zu verurteilen. Vergebt, so wird euch vergeben. Ja, gibt zweierlei Vergebung. Habe ich auch bei MacDonald so gelesen. Einmal die gerichtliche Vergebung und einmal die väterliche Vergebung. Und beides von Gott her gesehen. Gott als der Richter sieht uns Menschen an. Und wenn wir uns in Christus zu ihm nahen, dann vergibt er uns und nimmt uns an. Das ist die richterliche Vergebung. Die väterliche Vergebung ist, wenn wir als seine Kinder in Schuld fallen, in Sünde fallen und wir zu ihm kommen, dann vergibt er uns, wie ein Vater seinen Kindern vergibt. Aber auch die Aussage Jesu in dem Gleichnis vom Schalksknecht zeigt uns, dass wir auch der richterlichen Vergebung Gottes belustigt werden können, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Ich habe dir so viel vergeben, sagt der Herr zu seinem Knecht, und du bist nicht bereit zu vergeben, darum ist das Erste auch hinfällig. Darum ist es für uns wichtig, dass wir uns auch als Kinder Gottes darin üben, zu vergeben. Und ich kann und darf auch da vergeben, wo man mich nicht um Vergebung bittet. Ich sage noch zum Schluss ein ganz persönliches. Wenn wir so im Geschwisterkreis zusammen sind, kommt oft das Gespräch auf unseren Vater und unsere Eltern, eure Mutter auch zurück. Und wir haben dann so alle unsere Erfahrungen, positive, negative Erfahrungen. Und ich habe es dann auch manchmal so aus mir herausplatzen lassen, was ich so empfunden habe. Die Einzelheiten will ich gar nicht erwähnen. Und ich habe mich immer ungerecht behandelt gefühlt, in vielen Dingen. Und das hat mich belastet. Speziell immer dann, wenn wir so miteinander gesprochen haben. Und ich habe Christus darum gebeten, dass er mir die Gnade schenkt, auch zu vergeben. Mein Vater hat es 100-mal gesagt, wenn er erkannt hat, dass er etwas verkehrt gemacht hat, nun sei wieder gut, vergib mir doch, das war ein Fehler von mir. Das hat er immer wieder gesagt. Aber ich habe eben das auch bei manchen Dingen vermisst und das habe ich ihm nachgetragen. Und ich habe wirklich in meinem Herzen beschlossen und bitte Gott, dass er mir auch da Gnade gibt, zu vergeben, wo man mich nicht mehr bittet. Und es gibt viele Beispiele, gerade unter den Menschen, die die Christenverfolgung wirklich live erleben, dass sie dann auch vergeben können, denen, die ihnen Leid angetan haben. Die Welt sagt, das kann nicht sein, sowas gibt's gar nicht. Aber im Namen Christi kann man auch Übeltätern vergeben. Und wenn es um Vergebung geht, dann wird uns das ganz bewusst im Abendmahl deutlich. Und da werden wir immer wieder daran erinnert, dass wir von der Vergebung her leben, dass wir aber auch von dieser Vergebung her verantwortlich mit unserem Nächsten umgehen und auch da bereit sind zu vergeben. Amen.